Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bonet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, schön dich zu sehen.
Hallo Marta, schön dich zu sehen und hallo auch an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, und für heute haben wir uns vorgenommen, nochmal über das Thema Grenzen zu sprechen. Das ist ja auch einfach ein Thema, das wirklich, wirklich viele Menschen beschäftigt. So. Und wir wollen uns heute ein bisschen den Wutaspekt anschauen und warum Wut eigentlich wichtig ist und was das auch mit Grenzen zu tun hat. Und damit wir aber unserem Motto Regulation First treu bleiben. Kathi, hast du am Anfang wieder eine Regulationsübung für uns?
Ja, heute habe ich eine Übung mitgebracht, die ich total gerne mag. Und zwar kannst du dir einmal vorstellen, du bist ein wunderschöner Schmetterling. Und vielleicht hast du in dir etwas Wut gerade drin, vielleicht auch nicht, dann kannst du die Übung einfach so mitmachen. Und wenn du magst, kannst du dir vorstellen, dass dieser Schmetterling oder diese Schmetterline sich verwandelt in einen wütenden Schmetterling, der Drachenflügel bekommt und anfängt beim Ausatmen eine riesengroße Feuer, wie heißt denn das, Flamme nach draußen zu pusten. Und ich mag dich einladen, tief in den Bauch einzuatmen und richtig Feuer zu speien. Und vielleicht ein, zwei Atemzüge kommen und gehen lassen. Und dann noch einmal tief in den Bauch einatmen, den Bauch richtig kugelrund, wie bei so einem ordentlichen Drachen machen. Und dann noch einmal und den Atem wieder in den natürlichen Fluss kommen lassen. Und ich frage mich, was jetzt sich vielleicht anders anfühlt. Was hat sich verändert, nachdem du ein bisschen Feuer gespien hast und deine Flügel wieder vielleicht Schmetterlingsflügel geworden sind? Dann kannst du dich gerne einmal im Raum umschauen. Gucken, wie das jetzt ist. Und dann mit deiner Aufmerksamkeit zu Marta und mir kommen.
Ja, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine richtig gute Übung ist, wenn man Wut oder auch andere einfach hohe Aktivierung im System hat, dass das richtig gut tut, auf dem Weg so ein bisschen Ladung entladen zu können.
Ja, absolut. Also auch manchmal hat man ja so ein Nein, dass wenn man es direkt aussprechen würde, würde das ein bisschen diese Energie dieser Flammen vielleicht haben, was aber vielleicht nicht so beziehungsfördernd ist und vielleicht auch ein bisschen grenzüberschreitend ja an manchen Stellen ist. Also wir sprechen ja gleich so ein bisschen über Wut. Und diese Übung vorher zu machen, nimmt diese hohe Ladung da vielleicht einfach manchmal schon mal raus und ermöglicht einem in voller Klarheit und ruhig sein Nein zu vermitteln, ohne dass es so explosiv ist.
Ja, das ist ein total guter Punkt, weil das ist ja auch unser Thema für heute, uns über Wut zu unterhalten. Und das ist natürlich ein Faktor, den, glaube ich, viele Menschen kennen, dass sehr oft dieser erste Impuls eines Neins zurückgehalten wird, sich aber aufstaut und sich dann sehr polterig an einer anderen Stelle irgendwo entlädt, wo vielleicht das Gegenüber dann das Nein auch nicht so gut nehmen kann, weil so viel Ladung drinnen steckt. Aber bevor wir auf das so ganz spezifisch eingehen, wollte ich dich fragen, ob du einfach so generell auch ein bisschen über Wut mal erzählen möchtest, aus deiner Sicht als Traumatherapeutin und jemand, der sich einfach richtig gut auskennt mit Nervensystem und Körper. Und ja, magst du einfach mal erzählen, warum ist Wut eigentlich da und vielleicht sogar super, auch wenn wir die nicht immer super finden in unserem Alltag, wenn sie auftaucht.
Ja, Wut wird ja ganz oft als negatives Gefühl betitelt und ich greife das immer auf und sage, nee, also es gibt weder positive noch negative Gefühle. Alle Gefühle, die da sind, sind einfach wichtig. Also manche davon sind angenehmer und haben wir gerne, sagt man das so, lieber in unserem Leben. Und manche sind eben unangenehmer und haben vielleicht aber auch eher einfach einen schlechten Ruf. Ja, also ich finde Wut ein richtig wichtiges Gefühl und also auch nicht nur ich finde das, Wut ist ein richtig wichtiges Gefühl, denn Wut entsteht dann in unserem Körper, wenn unsere Grenzen überschritten werden. Also sowohl unsere körperlichen Grenzen überschritten werden, als auch Werte, die uns wichtig sind, überschritten werden, angegriffen werden oder von uns lieben Menschen, ne, uns liebe Menschen bedroht werden. Wenn irgendetwas geschieht, wo wir Nein zu sagen wollen. Also da sind wir genau beim Thema dieser Podcast-Folge, ne? Beim Nein sagen, beim Grenzen haben. Und wenn die überschritten werden, dann verteidigen wir unsere Grenzen eben durch ein Nein, ein Stopp etc. Und Wut ist das Gefühl, was blitzschnell entsteht als Indikator dafür, dass unsere Grenzen in Gefahr sind, dass sie bedroht werden, dass es droht, dass sie überschritten werden. Und daher ist das so ein wichtiges Gefühl und ich finde es, ne, natürlich, ist, also wenn man sich mit Wut beschäftigt, ist das ein richtig tolles Gefühl, weil Wut ja eigentlich nichts anderes ist als eine Kraft. Also eine Kraft, die ich habe, um das, was mir wichtig ist, was mir was bedeutet, zu verteidigen. Da ist ganz viel Lebenskraft drin. Hey, ich will etwas am Leben erhalten, was weggenommen werden soll oder was bedroht wird. Ich will etwas. Es ist mir so wichtig und da bringe ich meine ganze Kraft und Energie für auf. Und wenn man Wut mal unter diesem Aspekt sieht, ist da einfach da ist auch ganz viel Lebenskraft und ganz viel Lebensenergie hinter. Und ich finde es so schade, denn wenn man die begrenzt, begrenzt man auch die Lebensfreude, auch, ne, auch die andere Lebenskraft, die für Tanz und Fülle einfach da ist. Also von daher bin ich eine große Freundin von Wut und man darf allerdings nicht Wut und Gewalt verwechseln miteinander. Ne? Also Wut ist das Gefühl und die löst oft ein Verhalten aus und dieses Verhalten kann gewaltvoll sein und das ist nicht in Ordnung.
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Und ich wollte noch sagen, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit der Lebenskraft, das habt ihr jetzt nicht sehen können, aber Kate ist auch, während sie einfach über das Thema Wut gesprochen hat, wirklich in ihrer Körperhaltung richtig groß, richtig aufrecht, richtig expressiv. Und also ich konnte das wirklich körperlich mitspüren, dieses, was für eine Energie einfach in dieser Kraft auch steckt. Und das ist natürlich was, das manchmal auch Angst machen kann, gerade wenn man Expansion eher mit nicht so guten Erfahrungen verknüpft hat. Aber es ist auch wirklich was, das total Weite macht und dieses, ja, ich bin hier und ich gehe ins Leben. Und das ist ja tatsächlich, also vielleicht magst du auf der anderen Seite des Kopfhörers das auch an irgendeinem Moment oder vielleicht passt auch jetzt gerade mal ausprobieren, wie deine Körperhaltung sich verändert, wenn du dich mit diesem Thema verbindest, mit einem, hey, ich stehe hier ein für mich und ich habe hier meinen Platz. Und was das einfach auch ausmacht im Körper. Ist vielleicht einfach ein spannendes Ding zum Selbst mal ausprobieren.
Ja, total schöner Impuls. Also ne, auch da können wir uns wieder unseren Körper zu eigen machen und diese 80-20-Regel nutzen, ja, dass unser Körper eben über Informationen aus den Muskeln und Organen können wir auch unser Denken verändern und auch unser Fühlen verändern. Und wenn wir diese in der Praxis arbeite ich auch manchmal mit so Heldenposen, ja, also gerade mit Jugendlichen, dass wir uns hinstellen und hey, wie angenommen, stell dir vor, du hast diese Situation gut überstanden und du stellst dich hin und stehst auf dem Treppchen, hältst den Pokal nach oben und ne, spürst einfach mit jeder Faser, ja, ich habe meine Grenzen verteidigt. Ja, also da ist ja auch, da ist diese Kraft, da ist ein Stolz in mir drin. Und mit diesem Gefühl kann ich ganz genau sagen, ja, über meine Grenzen kommt niemand rüber. Das muss ich vielleicht, also kommt immer auf die Bedrohung an, ne? Also manchmal ist es absolut angemessen, nicht mehr empathisch zu sein und auch nicht mehr gewaltfrei zu sein. Also ne, wenn ich ernsthaft bedroht werde, dann ist es absolut sinnvoll, einfach draufzuhauen, ohne zu denken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, dann bricht das der Person ja die Nase. Ja, besser hat die Person eine Nase gebrochen, als dass ich tot bin, zum Beispiel. Ja? An manchen Stellen ist in Verteidigung, kommen wir in diesen gewaltvollen Bereich, wo wir auch, das ist nichts anderes als eine Grenze verteidigen und Nein zu sagen in Extremform. Und das Gleiche haben wir aber ja in den Alltagssituationen auch. Und aber dieses Gefühl zu haben, dieses, ich kann meine Grenze verteidigen, das können wir über den Körper ganz gut erreichen.
Ja, total. Und das kann auch was sein, dass ein richtig guter Tipp ist, wenn man irgendwo in ein Gespräch geht und eine Grenze ziehen möchte, sich auch davor körperlich einfach Zeit zu nehmen, um ein bisschen Zeit in dieser Position zu verbringen, in der man körperlich diese Grenzen und ich verteidige meine Grenze und stehe für mich ein, auch hält, um mit einer anderen Basis ins Gespräch zu gehen.
Tü-tüm. Kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. 7 Wochen somatische Achtsamkeit. Ein Videokurs, in dem du die Vielfalt deiner Wahrnehmung erkundest, dich selbst besser kennenlernst und entdeckst, wie dein Körper mit dir spricht. Und ich frage mich, wie du anders für dich sorgen könntest, wenn du die Sprache deines Nervensystems besser verstehen würdest. Hier geht es um mehr als Gedanken. Es geht darum, die Sprache ohne Worte deines Körpers zu verstehen, weil dein Körper verstanden werden möchte. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tü-tüm, Ende der Werbung.
Ich würde aber auch total gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du, wo ich dich vorhin ein bisschen unterbrochen habe. Nämlich du hattest einfach gerade auch gesagt, dass wir sehr oft ja Gewalt als Ausdruck von Wut erleben. Und ich denke, es ist schon so, dass für viele Menschen gewaltvolles Verhalten sehr eng mit Wut verbunden ist, wobei das ja eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Oder nicht nichts, also gewaltvolles Verhalten folgt oft als auf ja. Wut, wenn Menschen keine andere Möglichkeit gelernt haben, sie auszudrücken und keine Werte haben, die dem entgegensprechen, das zu tun. Aber vielleicht magst du zu dieser Unterscheidung auch noch mal mehr einsteigen, um der Wut auch dieses Gewaltimage ein bisschen zu nehmen.
Also das ist in der Praxis einfach ein ganz wichtiger Punkt. Also egal, ob ich mit Erwachsenen arbeite oder mit Familien, wo Kinder vielleicht ein gewaltvolles Verhalten aufzeigen, dass es immer erstmal darum geht, da ist dieses Gefühl der Wut und das hat einen Grund. Und das müssen wir erstmal validieren. Also ne, müssen wir sagen, hey, ich sehe deine Wut und die ist in Ordnung. Auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass du dich bedroht gefühlt hast oder was deine Grenzen überschritten hat, weiß ich vielleicht nicht. Und ich sehe deine Wut und die ist in Ordnung. Und ich sehe dein Verhalten und das ist nicht in Ordnung. Ja, das kann gleichzeitig sein. Das Gefühl ist in Ordnung und ist da und darf sein. Also ich meine, ne, wenn ich dir sagen würde, Martha, hör mal auf, wütend zu sein. Ja, wir können Gefühle nicht auf Knopfdruck abstellen. Und die geschehen einfach autonom. Also ne, wir wissen mittlerweile, Lisa Feldman-Barrett hat das gut erforscht. Da kommen diese ganzen Informationen ins Gehirn herein. Ne, Stephen Portes nennt das Neurozeption, also die ganzen Außeneindrücke über die ganzen Sinnesorgane, aber auch alle Informationen von unserem Körperinneren, Herzschlag, Blutdruck etc., Stresshormone. Und die werden registriert. Und diese gesammelte Information wird im Gehirn verglichen mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Da wird gecheckt, habe ich das schon mal erlebt? wie ist es ausgegangen? Und da wird eine Sicherheits- und Gefahrenlagenbewertung gemacht, ne? Ja, ist super. Oder, oh nee, hier droht Gefahr. Und dann kommt die Wut. Und das haben wir, das ist ein unbewusster Prozess. Die kommt einfach. Ja, da können wir nicht, da können wir so viel denken, sei nicht wütend. Ist doch nicht so schlimm, sei nicht wütend. Mhm. Wenn die Wut da ist, ist sie da. Das, was wir lernen können, ist tatsächlich eben die Kommunikation auch übers Verhalten. Ja, und oft ist es ja tatsächlich eigentlich, dass uns das Verhalten vielleicht auch ängstigt. Ja, wenn jemand dann um sich schlägt oder uns angeht oder anschreit etc., das ist ja ein Verhalten, was uns dann, was oft auch nicht in Ordnung ist, was grenzüberschreitend ist, was verletzend ist, was gewaltvoll ist. Und das kann man genauso, das kann man Kindern kommunizieren, hey, deine Wut ist in Ordnung, dein Verhalten nicht. Da brauchen wir eine andere Lösung, ne? Was kannst du noch mit deiner Wut machen? Und das kann man genauso gut mit Erwachsenen natürlich kommunizieren und sich auch erarbeiten. Und da gucken, wie kann man Wut einen anderen, gewaltfreieren, gesunden Ausdruck irgendwie geben, ohne dass nachher Gegenstände kaputt sind oder menschliche Grenzen überschritten werden oder gewaltvolles Verhalten da irgendwie entsteht. Und das übt man natürlich am besten nicht während einer hochaktivierten Situation, sondern versucht man dort Möglichkeiten zu schaffen, also im Trainingszustand, ne? Also wenn es nicht um die Wurst geht, sondern wenn man, da kann man üben, wie ist das zum Beispiel mit beiden Händen in den Unterarm reinzudrücken oder in Kissen reinzuschreien oder. Und das Wichtige ist aber, dass man immer wieder mit sich eincheckt, während ich hier schreie oder während ich auch irgendwas draufhaue, vielleicht sogar in Zeitlupe, also in der Traumaarbeit machen wir das ganz oft, in Zeitlupe. Ja, dass wir nicht einfach wild auf irgendwas draufhauen, das bringt meistens kurzfristige Entladung, aber nicht nachhaltig. Unser Gehirn braucht diese langsame Information und dadurch echt eine volle Kanne sich vorstellen, diesem Impuls des Schlagens vielleicht nachzugehen, aber in Zeitlupe. Mhm. In Zeitlupe volle Pulle sich vorstellen zu schlagen. Diesem Impuls, den man gerade vielleicht im Körper hat. Und dann kann der auch wieder aus dem Körper rausgehen, dieser Impuls, ohne dass wir tatsächlich irgendjemanden verletzt haben. Oder wir können lernen, dass vorher, bevor wir handeln, also diesen Moment zwischen Impuls und Handlung, diesen Moment dazwischen zu verlängern und eben einmal Feuer auszupusten und dem Nervensystem so ein bisschen zu helfen, in so einen Zustand zu kommen, dass wir auch wieder kontrollierter uns verhalten können und dann eben nicht gewaltvoll werden in unserem Verhalten.
Und ich kann mir vorstellen, dass es dafür ziemlich wichtig ist, auch relativ früh mitzubekommen, wenn ich eigentlich eine Wut in mir spüre. Also nicht so, wie wir es am Anfang jetzt schon als Beispiel hatten, dass sich die Wut aufbaut und aufbaut und ich halte sie drinnen, weil ich weiß, wütend sein kommt hier oft gar nicht gut an oder das geht irgendwie schief oder.
Ja, oder mein Nein wird nicht gehört. Ne? Mein Nein wird nicht gehört und hat keinen Effekt. Also zählt nicht mein Nein. Ja, dann staut sich ein Nein auf das andere sozusagen an und irgendwann kann man es eben nicht mehr zurückhalten und dann poltert es raus. Mhm.
Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass das auch die Erfahrung verstärkt, dass das Nein nicht gut ankommt, wenn mein Nein immer mit einem Poltern kommt, weil eigentlich schon sehr viel Ladung im System ist. Das ist ja was, wo sich irgendwie dieses, diese Interpretation von mein Nein ist nicht in Ordnung auch nochmal verstärkt, oder?
Mhm. Ja, absolut. Und von daher ist es wichtig, also auch, wenn ich mir Kinder angucke, wo lernen die Nein zu sagen? Wie lernen die Umgang mit Wut? Natürlich sind wir begleitenden Erwachsenen die Nummer eins Quelle für ihr Lernen. Ja, die lernen ja nicht aus Podcasts, Workshops oder sonst irgendwie, sondern die lernen durch Nachahmung. Die lernen dadurch, wie die Hauptbezugspersonen mit Dingen umgehen und eben auch mit Wut. Deswegen, wenn es ein Wutthema in der Praxis gibt bei einem Kind, checke ich immer mit den Eltern ein und frage auch danach, und wie gehen sie mit Wut um? Mhm. was machen Sie, wenn Sie wütend sind? Schlucken Sie die runter? Schreien Sie die raus? Knallen Sie irgendwelche Teller durch die Gegend? Und an der Stelle gucken wir dann häufig auch, ne, was kann man da, was gibt's da vielleicht für eigene Themen drin, um dann den Schritt zum Kind weiterzumachen.
Mhm. Ja, ich kann mir nämlich vorstellen, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die einfach nie gute Vorbilder hatten, wie man mit Mut umgehen kann. Mhm. Und dass das auch viel eben dazu beiträgt, dass es so ein, also für viele Menschen so ein schwieriges Thema ist.
Ja, total. Und ich meine, es ist ja auch was total Gesellschaftliches, mhm. ne? Also wenn ich mir anschaue, Frauen, weiblich gelesene Menschen, denen ist ja Wut quasi aberzogen worden, ja. Früher wurden sie als hysterisch irgendwie abgestempelt und stigmatisiert und die kann man nicht ganz für voll nehmen. Das Nein von Frauen gilt heute immer noch nicht immer. Ja, Nein heißt Nein immer. Das ist immer noch etwas, wofür ich Schilder hochhalte auf Demonstrationen, weil das Nein einer Frau oft eben immer noch nicht gehört wird. Und gleichzeitig bei Männern oder männlich sozialisierten Menschen ist Nein oder Wut häufig assoziiert mit Gewalt. Und natürlich sagt niemand, ja, Gewalt ist, finde ich, in Ordnung. Ja, aber wenn ich mir zum Beispiel mal angucke, die Staatsführer, die Kriege führen, da ist irgendwie völlig in Ordnung, gewaltvolles Verhalten anzuwenden. Da ist kein gesunder Umgang mit Wut. Und es sind irgendwie, ich weiß, not all men, aber es sind doch fast, es sind doch irgendwie immer Männer, die diese Kriege anzetteln. Und es ist in der Gesellschaft viel etablierter, dass männlich sozialisierte Menschen ihrer Wut gewaltvoll Ausdruck verschaffen. Es ist viel, ja, also wenn ich mir die Gewaltstatistiken anschaue, natürlich gibt es gewalttätige Frauen, doch die Statistik sagt ganz eindeutig, es sind hauptsächlich Männer, die Gewalttaten vollziehen. Ja, die Anzahl der Femizide ist nichts anderes als, wenn ich mir, ne, da ist eine Frustration, da ist ein Mann verlassen worden, der kann mit seiner, ne, der ist damit nicht einverstanden, will Nein sagen dazu und hat eine Wut darauf und kann diese Wut nicht handeln. Er findet keinen gesunden Umgang damit, als den Grund umzubringen. Ja, oder die Ursache umzubringen. Also ich meine,
ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, so einfach auch mitzureflektieren außerhalb der persönlichen Ebene, dass wir eben da auch ein gesellschaftliches Thema haben, weil ja auch das so vorgelebt zu bekommen, wahrscheinlich auch die Hemmschwelle zu Gewalt ein bisschen niedriger macht für männlich gelesene Personen, wenn einfach das in unserer Gesellschaft in irgendeiner Form da als normaler angesehen wird. Wäre jetzt meine Idee dazu. Und das soll jetzt, also ich hoffe, es kommt rüber, dass das nicht meint, alle Männer sind gewaltvoll und alle Frauen nicht, sondern dass wir einfach jetzt von Tendenzen und Prägungen, mit denen wir hier konfrontiert sind, einfach sprechen.
Ja, genau. Es sind Tendenzen, wie wir geprägt wurden und die natürlich tiefe neuronale Bahnen in uns auch. Ja, das ist Jahrtausende alt. Das Patriarchat ist so alt und das hat Spuren in unser aller Nervensystem hinterlassen. Und ich glaube, gerade wir Frauen, wir dürfen und müssen vielleicht auch lernen, mehr Nein zu sagen. Wir dürfen genauso darauf achten, dass das nicht gewaltvoll geschieht. Und gleichzeitig dürfen sich auch Männer daran gewöhnen, dass Frauen wütend sind. Mhm. Ja, also, und dieses, ja, aber kannst du das ein bisschen netter sagen? Nee, ich darf das auch wirklich einfach wütend sagen, wenn ich wütend bin. Also ich kann auch unfreundlich gucken und wütend sagen, damit bin ich nicht einverstanden. Das ist noch keine Gewalt. Ja, das ist, also damit überschreite ich keine Grenze. Es ist vielleicht ungewohnt für einige. Es ist vielleicht unangenehm, weil sie bisher sehr davon profitiert haben, dass Frauen immer Ja gesagt haben oder zumindest nicht Nein gesagt haben. Aber ich glaube, die Gesellschaft muss sich daran gewöhnen, dass Frauen wütend sind. Mhm. Und zu Recht. Mhm.
Ja, total. Ja, und ich glaube, das war auch nochmal eine wichtige Unterscheidung gerade, dass gewaltvolles Verhalten, jetzt auch verbal gewaltvolles Verhalten, etwas anderes ist, als nicht freundlich und sanft zu formulieren. Also dass es da einfach auch nochmal eine ganze Spannbreite gibt, ein Spektrum, auf dem man sich hier bewegt. Mhm. Und freundlich, lächelnd, leise Nein zu sagen, hat auch einfach eine andere Wirkkraft als zu sagen, nein, das möchte ich nicht, lass mich in Ruhe. Also das ist was ganz anderes und das ist noch nichts Gewaltvolles, nichts. Und es muss nicht abwertend sein. Also ich muss nicht jemand anders zur Schnecke machen, weil ich etwas nicht möchte, aber ich kann meine Grenze kommunizieren.
Genau. Und was ich in der Praxis da oft für eine Übung mache, kann man jetzt, also ihr könnt mich jetzt leider ja nicht sehen, aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen auf der anderen Seite des Kopfhörers. Es ist ein Unterschied, ob ich meine, wenn ich meine Arme vor mich zu so einem Kreis forme, ja, so als würde ich etwas vor mir umarmen. Und wenn ich die Handinnenflächen zu mir zeigen lasse, ja, dann schütze ich etwas, dann schütze ich meinen Raum, schütze ich meine Grenze. Und wenn ich die Handflächen nach außen mache, dann verteidige ich mich gegen etwas von außen und vielleicht schubse ich dann auch sowas ein bisschen weiter weg, ne, und sage, hey, nee, stopp, hier, zurück, ja. Weiche zurück. Und eigentlich ist aber ganz oft, also wenn wir merken, unsere Grenzen werden angefangen, da kommt mir jemand zu nah, ne? Sei es körperlich, sei es verbal, sei es meine Werte betreffend, dann sind erstmal meine Handinnenflächen zu mir gerichtet. Ja, da schubse ich niemanden weg, da lehne ich niemanden ab, sondern ich schütze einfach meine Grenze, meinen Raum. Wenn dann immer noch jemand weitergeht und das ignoriert, dann drehe ich meine Handflächen um und sage dann, nee, stopp, ich schiebe dich zurück. Erst dann wird es auch ein aktiver Akt. Und also des Zurückschiebens und Zurückweisens. Und das ist manchmal denkt man immer, wenn ich meine Grenzen schütze, also die Handinnenflächen zu mir zeige, dass es eigentlich das andere ist, ne? Dass ich da eigentlich schon die Handflächen nach außen habe. Aber ganz oft ist ein Nein sagen, das ist dieses Ja zu mir. Ja, wenn ich Nein sage, ist es dieses Ja zu mir, wenn ich die Handinnenflächen nach innen zu mir richte. Und es bleibt das Ja zu mir, auch wenn ich die umdrehe, ne? Aber es beginnt mit diesem Ja zu mir. Und das ist eine ganz schöne Körperübung, die wir immer mal wieder auch für uns selbst machen können. Also auch gerade vor schwierigen Gesprächen. Ich habe hier meinen Raum um mich herum. Also auch da die Grenzenübung meiner Kollegin Elfriede Dinkel-Frommer, die man im Level 1 machen kann bei mir, wo es ein Video zu gibt. Die finde ich da so schön, weil man wirklich diesen eigenen Raum für sich so spürbar macht. Ja, der wird einfach sichtbar für mich selbst und spürbar und ich merke, wie der sich anfühlt und ich schütze diesen Raum und gleichzeitig bin ich in der Lage, ihn auch zu verteidigen und die Handflächen umzudrehen. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, diese Grenzen-Qigong-Übung in Level 1 bei den nervenstarken Tools mal 6 Wochen am Stück zu machen, weil das wirklich das Gefühl für den eigenen Raum, für die eigenen Grenzen verändert. Und auch nach außen ausstrahlt und auch dieses Gefühl von, hey, ich schütze mich, ich stoße dich nicht weg, sondern ich schütze mich. Das macht einen Unterschied. Und oft macht es uns eben Angst, dieses Nein zu sagen, weil wir denken, ich stoße damit jemand zurück und ich mache was Böses im Grunde. Ja, das haben wir auch gelernt, dass Nein sagen böse irgendwie ist. Und nein, ist es nicht. Du darfst Nein sagen und du darfst dich schützen. Immer.
Ja, das sind wir auch wieder bei dem, was wir das letzte Mal am Ende hatten. Es braucht auch dieses Nein und dass ich meine Grenzen selber spüren und wahren kann, um gut in Beziehung gehen zu können. Um in einer Beziehung auch ein tatsächliches Gegenüber zu sein, das spürbar und erlebbar ist. Mhm.
Ja, absolut. Und gleichzeitig, also nur noch mal als ganz kleiner Aspekt zum Schluss vielleicht. Ich zum Beispiel kann besser Hilfe von anderen annehmen, wenn ich weiß, dass sie Nein sagen würden. Wenn ich weiß, da kommt so ein Standard-Ja, dann frage ich nicht mehr. Ja, ich würde mich so schuldig irgendwann fühlen, dass ich, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass mein Gegenüber mir sagen würde, nee, das passt heute nicht. Ich höre auf zu fragen. Weil ich nicht Also natürlich ist die Person selbst für ihr Verhalten und ihr Ja und Nein sagen manchmal verantwortlich. Und gleichzeitig will ich nicht Teil dessen sein. Ich kann dann nicht mehr guten Gewissens nachfragen. Kannst du mir helfen? Kannst du mir aushelfen? Kannst du mir was einkaufen? Kannst du mir, keine Ahnung, irgendwas, ne? Irgendeinen Gefallen tun? Und wenn ich da mal, wenn ich von der Person da ein Nein bekomme, das ist super. Ja, das ist was ganz Wichtiges für mich. Erst dann kann ich guten Gewissens um einen Gefallen bitten. Mhm. Ist also auch für eine Beziehung total wichtig.
Ja, das kann ich gut nachfühlen. Also mir fällt es oft auch ein bisschen schwer, um Hilfe zu fragen. Und auch da merke ich, dass das einfach was ausmacht, wenn ich weiß, die andere Person wird sich frei fühlen, Nein zu sagen. Also das macht die Hürde für mich auch deutlich kleiner.
Ja.
Ja, und weil wir das jetzt ja auch schon ein bisschen angesprochen haben, dass es eben sinnvoll ist, dass sich das nicht auftürmt, die kleinen Neins. Und dass es total Sinn macht, zu spüren, hey, wann startet denn eigentlich Wut in mir? Oder wo gibt's denn dieses Nein? Und wie merke ich das mitunter auch, wenn ich es vielleicht eben gar nicht gewohnt bin, da hinzuschauen, weil mir Wut so Angst macht, dass ich die ohnehin nicht ausdrücken mag und das eher versuche zu halten, bis es irgendwann rausblubbt. Letztes Mal, also in der letzten Podcast-Folge, hattest du schon kurz die somatische Achtsamkeit angesprochen. Und ich glaube, das ist da ein total wertvolles Tool dafür, eine ganz wertvolle Möglichkeit, um da eigene Impulse vielleicht besser erkennen zu können oder das trainieren zu können. Magst du das einfach nochmal kurz ein bisschen erklären, was die somatische Achtsamkeit ist?
Ja, total gerne, weil ich das auch echt so ein total tolles Werkzeug finde. Also die somatische Achtsamkeit kommt, also kenne ich ursprünglich aus meiner Somatic Experiencing Ausbildung, aus meinem SE-Training. Dort sind es die CYBAM-Ebenen, da sind es nur 5 Ebenen. Jeder Buchstabe steht dafür eine Ebene. S für Sensations, I, also Körperempfindungen, I für Images. Ich habe das mit Sinneseindrücke, sowohl innere als auch äußere, übersetzt. B für Behavior, Bewegungen und Bewegungsimpulse. A für Affects, also Gefühle. M für Meaning, also alles Kognitive, und wir geben den Dingen eine Bedeutung. Und ich habe noch eine 6. Ebene hinzugepackt, die ich von Gina Ross aus Israel kennengelernt habe. Sie hat dort noch S für Spirituality hinzugefügt. Verbundenheit habe ich es in meiner deutschen Übersetzung genannt. Und ich habe diese 6 Ebenen in Blütenform sozusagen gebracht. Also eine Blüte, innen drin ist so ein Platz, so ein, ne, die Blütenmitte, und darum gibt es diese einzelnen Blütenblätter, die die Blüte ausmachen, und jedes dieser Blätter steht eben für eine dieser Wahrnehmungsebenen, auf denen wir unseren Körper wahren, also auf denen wir unser Nervensystem, ne, die Sprache ohne Worte unseres Nervensystems wahrnehmen können. Und wir machen uns manchmal gar nicht bewusst, dass wir auf all diesen Ebenen kommuniziert unser Körper einfach mit uns. Ja, also alleine, ob wir es irgendwo enger oder weiter fühlen oder uns, wir kriegen kalte Hände oder wir kriegen schwitzige Hände, das sind alles Körperempfindungen. Oder ob wir, ich habe ganz viele KlientInnen, die eine verschwommene Sicht bekommen, wenn sie in Stress geraten. Ja, die Art, wie wir Sinneseindrücke wahrnehmen können oder manchmal eben auch gar nicht. Also wenn wir die Gefühlsebene zum Beispiel nehmen, manchmal fühlen wir gar nichts, da sind wir ganz abgeschnitten von unseren Gefühlen und dann ist dieses Blütenblatt quasi ganz klein. Und in anderen Momenten ist dieses Blütenblatt der Gefühle total omnipräsent und wir werden so überrollt von unseren Gefühlen. Und die erste Meditation, die in Level 1 ist, um die somatische Achtsamkeit kennenzulernen, ist genau da. Man sitzt quasi in der Blütenmitte und wird angeleitet, erst einmal zu gucken, Kontakt aufzunehmen mit jedem einzelnen Blütenblatt und einfach zu gucken, wie groß ist es denn? Also habe ich Kontakt zu diesem Blütenblatt? Habe ich Kontakt zu meinen Körperempfindungen? Ist es eher, ne, ist es gut ausgerollt, dieses Blütenblatt, oder ist es ganz klein oder völlig groß und führt dazu, dass andere Blütenblätter gar keinen Raum haben oder so? Und in einem weiteren Prozess, wenn man dann zum Beispiel in dem 7-Wochen somatischer Achtsamkeitskurs sich mehr mit den einzelnen Ebenen beschäftigt, wo wir uns jede Woche eine Ebene vorknüpfen, da kann man einfach richtig toll seinen Körper nochmal ganz anders kennenlernen. Und die, also nicht nur seinen Körper, sondern die Kommunikation des Körpers. Und gerade in Bezug auf Grenzen arbeite ich da ganz viel auch mit in der Praxis, dass wir auch so nur gegenüberstehen und ich gehe dann immer mit Erlaubnis und Abchecken einen Schritt mehr auf die andere Person zu und die prüft, also die nimmt sich wirklich Zeit, um zu prüfen, welche dieser 6 Wahrnehmungsebenen reagieren jetzt. Wo fühlt sich Abstand zu weit weg vielleicht an? Wo fühlt sich Abstand richtig gut an, also der Kontakt auch richtig gut an? Und wo fängt es an, zu nah zu werden? Und wie sind da auch meine ersten Anzeichen? Ja, ist es, dass mein Bauch sich irgendwie zusammenzieht? Ist es, dass mein Nacken irgendwie die Schultern sich hochziehen? Ist es, dass mein Oberkörper leicht zurückweicht? Ist es, dass meine Stimme zitterig wird? Das ist bei jedem Menschen anders, aber alle haben wir diese ersten Anzeichen, wenn es anfängt, nicht mehr sicher genug zu werden. Und das ist ja noch weit entfernt davon, dass es zu nah und zu gefährlich irgendwie ist. Mhm. Aber wenn wir unsere Wahrnehmung da schulen, das kann so hilfreich sein, weil wir an einem früheren Punkt eben merken, oha, hier verlassen wir den sicheren Raum. Mhm. Und je früher wir das dann merken, desto mehr können wir noch gegensteuern und können sagen, stopp. Oder hey, ich muss da noch mal drüber nachdenken. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und ich sage dir morgen Bescheid. Mhm. Oder sowas, ne, wenn wir irgendwas gefragt werden. Und dafür finde ich diese somatische Achtsamkeit so ein wichtiges und hilfreiches Werkzeug. Also kann ich nur jedem empfehlen. Das ist mein tägliches Arbeitswerkzeug in der Praxis. Also auch, das, ohne das würde meine Praxis nicht laufen.
Ja, und also ich kann das total unterschreiben, was du gesagt hast. Mir hilft die somatische Achtsamkeit auch sehr dabei, Sachen nochmal anders mitzubekommen. Also ich neige zum Beispiel dazu, funktional zu dissoziieren. Das heißt, ich kann den Alltag noch managen und so, aber ich spüre mich eigentlich schon nicht mehr. Und das heißt, ich spüre auch nicht, wo eigentlich meine Grenzen sind und wo eigentlich meine Stops wären, wo ich Pausen bräuchte. Und früher hatte ich einfach nur dann irgendwann Körperschmerzen und dann wusste ich, irgendwas passt hier nicht. Und da hat sich einfach diese Ebene, auf der ich das wahrnehmen kann, ganz stark verändert, weil jetzt zum Beispiel merke ich, mir fehlt gerade ein Körpergefühl zum Beispiel. Mir fehlt gerade etwas spüren zu können, was ich sonst spüren kann. Aber dafür sind meine Gedanken ganz schön schnell und hektisch unterwegs hier oben. Und dann habe ich schon eine recht gute Rückmeldung von, wo ich gerade stehe und was jetzt hilfreich ist für mich. Also es ist wirklich total wertvoll, um eben eigene Grenzen wahrnehmen zu können und eben um sich selbst gut managen und für sich sorgen zu können.
Ja, absolut. Also falls du auf der anderen Seite des Kopfhörers das Gefühl hast, ich habe ein Thema mit dem Nein sagen, mit Grenzen etc., kann ich dir wirklich diesen Workshop, diesen Videokurs absolut nur ans Herz legen, dich damit 7 Wochen zu beschäftigen. Oder wenn du erstmal reinschnuppern willst in Level 1, da ist bei den nervenstarken Tools die Meditation zur somatischen Achtsamkeit wirklich als Einstieg, um damit mal reinzuschnuppern. Das kann einfach der Game Changer sein.
Ich habe zum Beispiel auch viel mit dem somatische Achtsamkeit Tagebuch von dir gearbeitet. Das kriegt man, glaube ich, inzwischen über die Seite von Somatic Experiencing. Aber auf jeden Fall findet man es, wenn man so somatische Achtsamkeit Tagebuch googelt. Beziehungsweise wir können auch schauen, dass wir es verlinken.
Genau, wir können ja den Link auch verlinken, genau.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Anregung ist, nämlich auch für alle Menschen, die sich da jetzt ein bisschen wiedergefunden haben in diesem, hey, ich staue hier meine Gefühle oft eher auf und meine Neins. Und habe dann eben diese Erfahrung, dass es nicht so gut ankommt, wenn ich dann doch ein Nein rausplatze. So, dass es dann vielleicht einfach wirklich spannend ist, sich auf die Suche zu machen. Wie zeigt mir denn mein Körper schon davor, dass es hier ein Nein gibt? Oder wie kann ich denn meine Wut eigentlich spüren? Mhm.
Und es passt ja eigentlich auch zum Thema von unserer nächsten Podcast-Folge, ne? Selbstkontrolle versus Selbstregulation.
Total. Also ich glaube, da werden wir noch weiter eintauchen und das ist eben auch ein richtig spannendes Feld. Mhm. Gibt es von deiner Seite her irgendwas, das du gerne heute jetzt noch loswerden wollen würdest, um diese Podcast-Folge gut abzuschließen?
Wenn du mich sowas fragst, Marta, dann musst du davon ausgehen, dass 10 Minuten nochmal hinten dran gehängt
werden. Na gut, ja. Das ist wirklich, also wir, das ist vielleicht so eine kurze Info für alle anderen Seiten der Kopfhörer, dass wir innerlich noch am Aushandeln sind, jeder mit sich selbst und miteinander, was für einen Zeitrahmen wir anpeilen wollen für unsere Podcast-Folgen. Und ja, über 40 Minuten war es bisher noch nie. Also der angepeilte Zeitrahmen, aber genau.
Also Einladung an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schreib uns doch mal gerne oder mir gerne, welche Länge für dich geht.
Genau. Und ansonsten reden wir einfach drauf los und stellen immer fest, boah, es ist schon wirklich spannend, sich über diese Themen zu unterhalten. Und dann reden wir doch noch ein bisschen weiter. Also leg los, Kathi.
Nein. Also ich habe für heute alles gesagt. Ich setze hier eine Grenze. Ich sage nein. Und bin ganz guter Dinge, dass du trotzdem noch weitere Podcast-Folgen mit mir aufnimmst, Marta.
Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, Kathi. Ich schlafe noch eine Nacht drüber, um ganz sicher zu gehen, aber ich bin auch recht optimistisch dafür.
Ja, spür gerne nochmal in dich rein.
Ja, dann erstmal vielen Dank für heute und ja, nochmal die herzliche Einladung auch an alle, die Lust haben, nochmal mehr in das Thema Grenzen einzutauchen. Im Mitgliederbereich geht's in Level 2 und 3 nach wie vor um das Thema Grenzen. Und ja, man kann da auch tatsächlich online richtig viel dazu machen an Übungen und Erfahrungen. Also ich kann mich nur daran erinnern, wir hatten eine ganze Reihe zum Thema Grenzen in der Community, dass da wirklich super spannende Übungen dabei waren. Also von daher, wenn du merkst, das Thema, da möchtest du tiefer einsteigen, dann schau dir das doch total gerne mal an.
Es lohnt sich. Ja, ich danke dir, Marta.
Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Und danke an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du zugehört hast, dass du da bist und vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Tschüssi.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.